Hallo, hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Zur mittlerweile 8. Folge von
Zwei im Van.
Ja, zwei im Van, der Weg ist frei. Das Abenteuer ruft, wir sind dabei. Ehrlich, direkt, kein Zweifel mehr. Von hier bis ans Ziel, immer weiter, immer mehr. Was uns bewegt, das teilen wir hier. Zwei im Van, das sind wir. Ja.
Okay, heute wird's spannend. Heute soll es um die Verschiffung von unserem Van von Deutschland nach Neuseeland gehen. Aber bevor wir da näher einsteigen, lass uns doch mal über unsere letzte Woche sprechen.
Genau, ja, wir konnten Gott sei Dank wieder mit Anton fahren. Haben den am 31.01. wieder von der Werkstatt sozusagen zurückbekommen. Konnten uns dann aber über eine Woche nicht von Wanaka trennen.
Ich glaube, am Ende waren es 12 Tage, die wir noch in Wanaka waren.
Ja, ziemlich lange Zeit. Also wir waren wieder fahrtüchtig. Aber wir sind noch ein bisschen da geblieben. Das hatte auch ein bisschen den Grund, dass wir noch Wanderungen machen wollten, die ganze Zeit auf dem Zettel standen.
Genau, wir waren ja nicht so richtig mobil. Und für Wanderungen muss man ja doch mal sich ein bisschen bewegen zumindest. Und da hatten wir noch einiges nachzuholen.
Genau, die sind nicht direkt aus Wanaka erreichbar. Da muss man so 10 Minuten, Viertelstunde rausfahren. Das wäre eigentlich schon ganz gut, ein Auto zu haben. Und ja, wir haben eine Wanderung gemacht, die dir ganz besonders am Herzen gelegen hat, ne?
Ja, das war die Royce Peak Wanderung zum Sonnenaufgang, also was ganz, ganz Besonderes. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wann dieser Moment kam, aber eigentlich schon die ganze Zeit habe ich mich auf diese Wanderung am meisten gefreut. Die ist natürlich auch relativ bekannt und gefühlt macht jeder die zum Sonnenaufgang. Und daher kennt man einfach diese Bilder. Und ich habe mich einfach so gefreut und hatte irgendwie dann auch so eine hohe Erwartungshaltung, dass ich schon fast Angst hatte, irgendwie enttäuscht zu werden, weil wir jetzt irgendwie fast einen Monat in Wanaka waren und auf diese Wanderung gewartet haben und auch auf das perfekte Wetter gewartet haben. Und dann war es so, oh mein Gott, schaffen wir es? Und wird es denn so toll, wie ich es mir vorstelle? Und hat sich's gelohnt?
Auf jeden Fall. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, war auf jeden Fall mal was anderes. Nur mit dem Aufstehen, das war natürlich mal was anderes, ne?
Auf jeden Fall. Wir sind um 3 Uhr aufgestanden, glaube ich, ne? Um 3 Uhr hat der Wecker geklingelt. Um 3.30 Uhr sind wir los und um 4 Uhr sind wir etwa losgelaufen. Ein bisschen später als geplant, weil tatsächlich waren wir so ziemlich die Letzten auf dem Parkplatz und haben den allerletzten Parkplatz auf dem, ja, offiziellen Parkplatz zumindest bekommen. Und mit dem dicken Ding da einzuparken, wenn alle so super eng stehen, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht um 4 Uhr morgens brauche.
Ja, es war noch dunkel dazu, super viele Leute sind da schon rumgelaufen. Das hat alles ein bisschen erschwert.
Genau, das heißt, wir sind ein bisschen später losgekommen, aber wir haben es trotzdem rechtzeitig geschafft. Vielleicht so ein paar Rahmenfaktoren. Die Wanderung ist, glaube ich, 16 Kilometer hin und zurück und hat 1350 Höhenmeter, glaube ich.
Ja, so heißt die Kante.
Genau, also schon auch eine Wanderung, die jetzt nicht ganz ohne ist, aber es war total toll.
Ja, also der Weg ist einfach, hochzulaufen.
Aber halt steil.
Genau, der ist halt dauerhaft steil, aber eben jetzt nicht über Stock und Stein, sondern das ist eigentlich ein breiter Weg, den man gut laufen kann. Und deswegen konnten wir den auch ganz gut dann aufholen, auch wenn wir ein bisschen später dran waren.
Also dieses Gefühl, wirklich im Dunkeln loszulaufen mit der Kopflampe. Und dann wurde es auf dem Weg immer heller und die Sonne ist so langsam aufgegangen. Also beziehungsweise die Sonne ist ja erst aufgegangen, als wir dann am Gipfel waren. Aber man sieht ja dann trotzdem schon, dass der Himmel sich so leicht orange verfärbt und man auf einmal sieht, wo man eigentlich gerade hochgelaufen ist. Und ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich blende im Videopodcast vielleicht mal ein, zwei Bilder ein, damit ihr das ein bisschen besser noch nachvollziehen könnt. Es ist, oh, ich bin total am Schwärmen. Es war so toll. Ich glaube, eine der tollsten Erfahrungen, die wir bisher hatten tatsächlich. Oder kriege ich gleich Pipi in den Augen, weil es so schön war. Oh, ich glaube, du musst jetzt erzählen.
Ja, genau. Also ich fand es auch wunderbar. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin auch froh, dass es deine Erwartungen erfüllt hat. Genau. Was haben wir ansonsten noch in Wanaka gemacht? Wir sind an unserem Standardstellplatz gewesen. Ja. Da haben wir, ich glaube, wir haben auf keinem Stellplatz länger gestanden, also auf diesem in ganz Neuseeland, obwohl es eigentlich gar kein offizieller Stellplatz ist.
Dann das klingt jetzt so illegal.
Ja, das klingt so illegal. Aber
vielleicht
ist
eine kurze Erklärung dazu. Es gab jetzt relativ kurzfristig große Änderungen im ganzen District hier und jetzt gibt es das sogenannte Responsible Camping und dadurch kann man auch an Plätzen stehen, die nicht offiziell als Campingplatz oder als Freedom Campingplatz ausgeschrieben sind. Das heißt, wir haben hier nichts Illegales gemacht, aber es war so ein bisschen unser Standardplatz, genau.
Genau, und dann haben wir das gute Wetter weiterhin in Wanaka genossen, sind immer an die Lakefront gefahren, also es ist ein großer See in Wanaka und eigentlich kann man alles, was stadtnah ist, gibt es Parkplätze am See und man kann sich da halt tagsüber hinstellen. Man darf nicht abends campen, also nicht übernachten, aber man kann den ganzen Tag da stehen. Und wir haben uns da hingestellt, wir haben viel gearbeitet und sind dann aber auch immer in Pausen einfach in den See gesprungen. Da gibt es auch noch eine Stranddusche sozusagen, da kann man dann abends sich abduschen. So hatten wir immer noch eine Dusche. Das war ja wirklich cool. Jo, genau, und haben einfach so ein bisschen den Vibe genossen, den Sommer genossen, den Wanaka uns geschenkt hat. Und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich muss auch sagen, jetzt so ein bisschen rückblickend tat mir die Zeit irgendwie auch richtig gut. Wir waren jetzt, wie gesagt, fast einen Monat oder sogar leicht über einen Monat in Wanaka. Und wenn du so 9 Monate hast, immer irgendwie woanders und immer auf Achse und du musst dich immer wieder an neue Sachen gewöhnen und du hast keine richtige Routine. Na klar, versuchen wir uns Routinen aufzubauen, aber egal wo du hinkommst, du musst aufs Navi schauen, wo kommst du hin, du kommst in einen neuen Supermarkt, du musst dich erstmal zurechtfinden etc. Und es war auch voll schön, mal wieder zu wissen, wo was ist. Ich gehe in den Supermarkt und weiß, wo ich die Bananen finde oder also so.
Ja.
Ja, so gewisse Routinen und an einem Ort ankommen nach so einer langen Zeit auch tat richtig, richtig gut. Also mir zumindest. War das bei dir ähnlich?
Ja, total. Die Umstände natürlich mit den Bremsen und so, das war alles uncool, das hätte nicht sein müssen, aber das, was wir daraus gemacht haben, ist, glaube ich, schon optimal gewesen und jetzt haben wir halt eine besondere Bindung zu dem Ort, wir haben Wanaka total lieben gelernt und es war jetzt auch trotzdem einfach eine schöne Zeit.
Absolut und mir fiel es auch echt schwer zu fahren, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt sind wir wieder seit ein paar Tagen unterwegs und das fühlt sich auch richtig gut an, weil man merkt so richtig, okay, wir sind so voller Motivation und haben jetzt auch die letzten Tage so viele coole Sachen schon wieder erlebt. Das Erste, was wir gemacht haben, als wir aus Wanaka rausgefahren sind, eine Wanderung, die tatsächlich sehr ähnlich zum Bryce Peak ist, die so ein bisschen als, ja, ist es noch ein Hidden Gem? Weiß ich nicht, aber zumindest so ein bisschen als Vergleichs- oder Alternativwanderung ist, die auch am Lake Wanaka liegt, aber ein bisschen nördlicher, kann man das sagen? Nördlicher. Und sozusagen noch zusätzlich den Fakt hat, dass sie auch am Lake Havea liegt. Das heißt, wenn man dann oben ist, hast du einen 360-Grad-Blick und kannst auf beide Seen gucken. Und ähnlich schwer, ähnliche Kilometer wie auch der Royce Peak. Da hatten wir lange überlegt, ob wir die jetzt machen sollten. Haben uns jetzt dazu entschieden, allerdings diesmal nicht zum Sunrise, sondern zum Sunset. Und das war auch eine besondere Erfahrung, oder?
Ja, es war auch mal ganz anders. Also wir haben es einfach komplett umgedreht. Es war so, dass beim Royce Peak so viel los war und beim Isthmus Peak, wo wir jetzt waren, war gar nichts los. Also uns sind 5 Leute entgegengekommen, als wir um 6 Uhr los sind. Halb sieben.
Halb sieben abends.
Genau. Und dann waren wir einfach alleine auf dem Gipfel beim Sonnenuntergang und das war auch schon eine besondere Atmosphäre.
Absolut, vor allem, also ich wusste, dass er weniger überlaufen ist, aber wir hatten ja perfekte Wetterbedingungen und ich dachte so, okay, dann sind wir da so mit 20, 30 Leuten, weil ich meine, Royce Peak brauchen wir auch nicht verschweigen, da saßen wir mit weiß ich nicht wie viel 100 Leuten auf diesem Berg, ne? Also das ist eine super populäre Wanderung und das hieß halt, okay, der Isthmus Peak ist weniger überlaufen, aber dass wir da alleine sind und dass wir auf dem Rückweg nur ein paar Tieren begegnet sind, hätte ich nicht gedacht.
Ja, wir alleine auf dem Gipfel und ansonsten noch ein paar Hirsche, Possums und Schafe.
Und vergiss den Igel nicht.
Genau, den Igel haben wir auch noch gesehen.
Ja, das war auch total toll. Okay, und danach ging dann unser Weg weiter Richtung West Coast und da haben wir jetzt auch nochmal einen Stopp gemacht am Brewster Hut. Auch eine wirklich schwere Wanderung. Ich glaube, wir haben jetzt innerhalb von knapp einer Woche 3 Wanderungen gemacht mit über 1000 Höhenmetern. Also haben wir richtig reingehauen. Wir haben einiges nachzuholen gehabt anscheinend. Und ich muss sagen, das war, glaube ich, mit Abstand die härteste Wanderung, die wir bisher gemacht haben.
Genau, eigentlich ist der Weg total kurz. Also es sind irgendwie nur 2,5 Kilometer. Aber es geht halt steil, steil hoch. Also auch wieder über 1000 Höhenmeter. Und du denkst, okay, du bist doch viel länger unterwegs. Am Ende sind das nur 2,5 Kilometer bis zur Hut, also bis zur Hütte oben. Und ja, wenn man dann noch weiterläuft, dann kommt man zum Gletscher.
Ja. Also ich glaube immer noch nicht, dass es nur 2,5 Kilometer sind. Also meine Uhr hat gesagt, dass wir am Ende 16 Kilometer gelaufen sind. Keine Ahnung, ob die komplett verwirrt war durch den Waldabschnitt, durch den wir gelaufen sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis zur Hut nur 2,5 Kilometer sind. Also weiß ich nicht. Naja, aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig steil. Man muss da richtig hochkraxeln. Also es ist mehr eigentlich eine Art Klettern gewesen über Wurzeln. Ich konnte mir auch im Vorhinein nicht vorstellen, wie krass so eine Steigung sein soll auf 2,5 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Super crazy. Dann sind wir weiter hoch zum Gletscher und das war eine wahnsinnige Erfahrung. Also das war auch landschaftlich da total krass. Also es war irgendwie wie so ein riesengroßer, welliger Stein, über den man gelaufen ist. Und dann dieser Gletscher einfach im strahlend Blau und diese Seen. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Es war einfach so magisch irgendwie. Und ja, ich würde sagen, auf der Bucketlist haben wir den Punkt abgehakt, einmal einen Gletscher anfassen.
Ja, ja. Also solange es noch gibt, ne, leider trauriges Thema, aber...
Stimmt, es war auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite einfach auch ein super trauriger Moment zu sehen, wie die Wasserfälle aus diesem Gletscher gesprudelt sind, weil er einfach schmilzt.
Ja, genau, weil er schmilzt. Ich weiß nicht, wie gut die sich zurückbilden im Winter, wenn es dann wieder sehr schneit und kalt ist. Da habe ich jetzt kein Wissen drüber. Aber genau, es war auf der einen Seite sehr cool, wie alles da rausgelaufen ist. Auf der anderen Seite schmilzt das Ding halt einfach.
Ja, also... Das ist leider die traurige Realität.
Genau, aber es war trotzdem eine wunderbare Wanderung. Es sah sehr höhlenartig aus. Also wie jetzt könnte man dann mit dem Kajak irgendwie in so eine Tropfsteinhöhle irgendwie reinfahren.
Sollte man nicht tun, viel zu gefährlich.
Genau, genau. Aber es war trotzdem einfach sehr magisch und wir haben das total genossen da oben. Genau, und am Ende waren es auch wieder 7 Stunden, bis wir unten waren.
Ja, wir haben uns aber auch ein bisschen Zeit dann da gelassen, ne? Hat nochmal irgendwie eine halbe Stunde Pause gemacht, ein bisschen was gegessen. Am Gletscher haben wir natürlich auch ein bisschen Zeit verbracht, um ja einfach zu genießen, sich einmal das Gesicht zu waschen in Gletscherwasser.
Ja.
es waren echt richtig, richtig, richtig tolle Tage und wir haben so viele tolle Sachen die letzte Woche erlebt. Ja.
Ja, auf dem Rückweg runter dann leider ist ein bisschen noch was passiert, was nicht so schön war.
Ja, kurz vor der Hut bin ich ordentlich umgeknickt, als es wieder so steil runterging. Tut auch gut weh oder hat in dem Moment auch richtig gut weh getan. Aber ich meine, wir hatten ja keine Alternative. Wir mussten halt runter. Und das heißt, wir sind dann nochmal gute 2 Stunden runtergewandert. Und ja, die Quittung habe ich jetzt bekommen. Ich habe einen richtig fetten Knöchel. Mal gucken, jetzt fahren wir Richtung Gletscher. Da stehen auch ordentliche Wanderungen nochmal an, ob wir die machen können oder ob ich dann Gary mal alleine losschicken muss.
Ich hoffe nicht.
Genau. Und ein zusätzliches Thema hat uns die letzten Tage auch noch beschäftigt. So langsam sind ja die Tage in Neuseeland gezählt und die Uhr fängt an zu ticken. Danach soll es ja nach Australien gehen. Und ja, es ist an der Zeit, dass wir uns so langsam um die Verschiffung kümmern.
Genau. Ich habe mich jetzt schon mal ein bisschen umgehört bei auch Servicedienstleistern, mit denen wir schon geschrieben haben, bei der Verschiffung von Deutschland nach Neuseeland. Und ob die jetzt von Neuseeland eben auch nach Australien verschiffen, also viele werden es nicht tun, aber es gibt auch welche, die sind so international aufgestellt und habe mir da schon ein paar Angebote eingeholt und da sind wir gerade am Sondieren, was da am besten passt.
Genau, das heißt, es wird spannend, aber das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Wie eben schon angekündigt, soll es heute um die Verschiffung gehen, jedoch nicht von Neuseeland nach Australien, sondern von Deutschland nach Neuseeland, also unsere erste große Verschiffung. Und da sprechen wir heute mal ein bisschen drüber und es gibt, glaube ich, unglaublich viel zu erzählen, weil es ein ziemlich spannender Prozess war, nicht nur für uns, sondern gefühlt auch für die Unternehmen, weil das einfach nicht sehr populär ist.
Genau, es ist sehr, sehr selten und das macht es natürlich ein bisschen spezieller und auch schwieriger.
Ja, aber vielleicht bevor wir so wirklich zur Verschiffung kommen, lass uns doch vielleicht nochmal drüber sprechen, warum wir überhaupt die Entscheidung getroffen haben, den Camper zu verschiffen, anstelle einen hier zu kaufen. Wir hatten das ja schon mal so ein bisschen angesprochen in der Folge von der Idee, also wie wir überhaupt zu dieser Idee gekommen sind. Aber es ist eine Frage, die wir tatsächlich super häufig gestellt bekommen, einfach auch, weil es ja eine berechtigte Frage ist. Hier gibt es einen großen Campermarkt. Und warum haben wir aber gesagt, nee, das ist für uns nicht die richtige Entscheidung. Wir wollen unseren eigenen Camper aus Deutschland hierher bringen.
Genau, da muss man einmal sehen, dass Mieten erstmal keine Option ist. Mieten macht vielleicht für einen kurzen Zeitraum Sinn, aber nicht für so einen langen, wie wir auch hier sind. Also es kostet ja dann bis zu 300 Euro. Wenn du einen großen
am Tag,
wenn du einen großen Camper mietest, also hier fahren genug von denen rum, also die geben einfach 300 Euro am Tag aus. Ne, damit kann man sich ein easy Hotelzimmer irgendwas leisten.
Das ist der Wahnsinn. Also ich komme da nicht drauf klar, dass du für so eine Größe, die wie wir haben, teilweise in der Hochsaison 300 Euro am Tag. Also es ist so kostspielig. Also Mieten wäre auf jeden Fall keine Option gewesen für 12 Monate.
Genau.
Die Alternative wäre ja gewesen zu kaufen und man muss auch sagen, das ist eigentlich so die typische Variante für alle, die so, ja, so ab 2-3 Monaten hier sind, ne, dass sie einen Camper kaufen, aber das sind ja dann eher die kleineren.
Genau, das sind die kleineren Modelle und wir wollten ja auf jeden Fall einen großen, dass wir auch da drin stehen können und dass wir nicht auch irgendwie das Bett umbauen müssen oder sowas, hatten wir auch schon mal das Thema. Genau, und die sind natürlich auch schon richtig teuer, so zwischen 100 und 200.000 Dollar.
Na, als wir damals geguckt hatten während Corona, ich weiß nicht, es kann sein, dass sie jetzt teilweise sogar noch teurer sind.
Ja, genau. Und dann sind die teilweise auch noch älter als unser Fahrzeug. Na, also sie können auch trotzdem irgendwie 15, 20 Jahre alt sein.
Ja, man muss, glaube ich, insgesamt sagen, dass der Markt dafür auch nicht so groß ist. Ne? Also der Markt ist wesentlich schwieriger. Dieses typische Modell ist, okay, ich kaufe hier einen Toyota Hiace oder sowas, was mit so einem Bulli, ich kenne mich da mit den Zahlen nicht so aus, T4, T5, keine Ahnung, ja, vergleichbar ist. Aber diese großen Camper, das ist halt das, was oft vermietet wird oder Fahrzeuge, die die Kiwis selber fahren, aber für so die typischen Backpacker ist es einfach viel zu teuer, daher ist der Markt nicht da. Das heißt, wenn du was suchst, dann ist erstmal schwieriger, was zu finden, was wirklich zu dir passt und dann den auch wieder loszuwerden, weil einfach die Nachfrage nicht so hoch ist, ist dann auch wieder extrem schwer.
Genau, Nachfrage ist dann einfach schwierig, weil eben nicht so viele so einen hohen dann auch wollen, aus Kostengründen, und es ist auch einfach nochmal eine Saisonfrage, wann verkaufst du auch das Ding.
Ja, ist einfach ein unkalkulierbareres Risiko sozusagen. Genau. Mit den Kleinen hast du wirklich eine sicherere Bank, würde ich sagen. Also das ist einfach ein typisches Modell.
Ja, so, genau. Ne?
Und was da ein bisschen auch mit reingespielt hat, ist, dass es so ein bisschen unser Do-it-yourself-Corona-Projekt war. Ne? Dass wir einfach Bock hatten, irgendwie das zu machen, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Und der große Vorteil ist ja dann auch, dass wir unser Auto einfach in- und auswendig kennen. Jetzt vielleicht das Auto an sich nicht, aber zumindest den Ausbau.
Genau, genau.
Das heißt, wenn was kaputt geht, dann können wir auch tatsächlich das vielleicht selber fixen, im Bestfall.
Genau, und wir haben alles dabei, was wir dafür brauchen. Auch, ich sag mal generell, die Innenausstattung, die hätten wir ja nie so, wenn wir den nicht in Deutschland bestückt haben.
Genau, also ja, komplett auf unsere Bedürfnisse angepasst.
Genau. Und ein anderer Aspekt ist halt noch, was wir eben gerade schon angesprochen haben, dass wir mit dem Van natürlich auch weiterreisen wollen. Das wäre jetzt nicht möglich gewesen mit einem neuseeländischen Fahrzeug.
Also ja, wäre schwieriger zumindest.
Wäre schwieriger gewesen, es hätte wahrscheinlich geklappt, genau, aber da wir jetzt noch nach Australien und eventuell nach Amerika und Kanada wollen, wäre das natürlich jetzt schwieriger geworden.
Ja, man hätte da natürlich überall dieses Thema machen können, ich kaufe was, verkaufe was, aber dann muss man natürlich auch sehen, dass man da immer wieder auch Zeit verliert, einfach weil der ganze Prozess natürlich auch kostet, man muss sich da neu wieder einfinden und so, und am Ende wollen wir ja trotzdem wieder nach Deutschland, das heißt, wir wollen das Auto ja trotzdem eigentlich auch wieder zu Hause nutzen, daher war das einfach für uns jetzt die beste Variante. Muss man von außen, glaube ich, nicht unbedingt nachvollziehen können. Aber für uns waren das einfach so die Argumente, die dafür gesprochen haben, am Ende tatsächlich unser Auto mitzunehmen und nach Neuseeland zu verschiffen.
Genau, ist eine kleine Weltreise.
Ich würde sagen, das Auto hat von den Weltmeeren auf jeden Fall schon mehr gesehen als wir.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin auch froh, dass wir nicht mitgefahren sind.
Ja.
Ich glaube, da ist ein ordentlicher Wellengang auf dem Meer. Genau, aber lass mal so ein bisschen in die Planungsphase reingehen. So eine Verschiffung muss natürlich, wenn es einmal um die halbe Welt geht, auch ordentlich geplant werden. Lass uns mal so ein bisschen gucken, was waren so Faktoren, die für uns wichtig waren. Wann haben wir angefangen? Wie lief diese ganze Planungsphase ab? Und vielleicht ist auch erstmal sinnvoll, so ein bisschen über die Theorie dahinter zu sprechen, welche Arten der Verschiffung es denn überhaupt gibt.
Genau, da mussten wir uns auch erstmal informieren, weil wir vorher auch gar nichts davon wussten. Wir haben beide keinen Background, was das angeht. Genau, und dann gibt es mehrere Verschiffungsarten. Also es gibt halt zum Beispiel RoRo, das ist Roll-On, Roll-Off. Das heißt, du fährst das Fahrzeug aufs Schiff und dann wird das an den Rädern sozusagen festgemacht. Das ist in keinem Container oder so drin. Das steht dann einfach wie auf einer Autofähre auf dem Schiff drauf.
Ja, ist eigentlich so das populärste, würde ich sagen, und auch das kostengünstigste. Die zweite Variante wäre dann Container, auch typisch, was man kennt, ne, wo alles drin transportiert wird, einmal um die Welt per Zug oder per Schiff. Und da hat man natürlich dann im Gegensatz zu RoRo einmal den Vorteil, dass es natürlich im geschlossenen Raum ist, dass du alles abgesichert hast. Aber auf der anderen Seite hast du da natürlich auch vorgegebene Maße. Ne? Ich habe mal geguckt, so ein Highcube-Container, der hat zum Beispiel eine Türöffnung von einer Höhe von 2,58 Meter. Ne? Also da gibt es einfach gewisse Maße, an die du dich halten musst.
Genau, und die dritte, wenn das jetzt einfach ein zu großes Fahrzeug ist oder generell was anderes, gibt es das Flat Rack. Und das ist im Prinzip ein halber Container. Also du hast die Plattform, du hast ein bisschen die Seiten hoch, glaube ich.
Vorne und hinten, genau.
Genau, aber ansonsten ist das noch oben hin offen. Das heißt natürlich aber auch, du kannst das nicht aufeinander stapeln, so wie normale Container. Das muss dann über den ganzen Containern drauf sein.
Genau, also das ist sozusagen der Container, der den Abschluss ganz oben bietet. Und dadurch, dass es den natürlich auch seltener gibt, beziehungsweise die Plätze, an denen er stehen kann, einfach seltener sind, ist das natürlich auch wieder die teuerste Variante.
Natürlich.
Wann haben wir denn angefangen, uns so mit dem ganzen Thema zu beschäftigen? Wann hat so die Planung so wirklich begonnen?
Also da wir gesagt haben, der soll so im März, April spätestens verschifft werden von Deutschland nach Neuseeland, weil wir ja dann auch dahin fliegen, habe ich gesagt, okay, ich muss mich da wahrscheinlich früh genug drum kümmern, um da einen Platz zu bekommen und dass das alles reibungslos abläuft, und habe das dann schon im August 23 in Angriff genommen.
Das heißt, du hast erstmal den ersten Agenturen oder Service-Dienstleistern geschrieben?
Genau, da habe ich dann angefangen, mal auszuloten, wer verschifft denn überhaupt nach Neuseeland und ist es überhaupt möglich? Hab dir dann geschrieben und dann einfach auf eine Antwort gehofft.
Genau, man muss aber sagen, zu dem Zeitpunkt warst du noch einen Ticken zu früh dran, weil was wir auch in dem Moment dann gelernt haben, ist, dass Fahrpläne tatsächlich erst 1 bis 2 Monate vorher veröffentlicht werden, und das hat uns tatsächlich auch sehr überrascht, aber... ja, so war es halt einfach.
Genau, das ganze Thema ist relativ spontan und die wissen das selbst nicht, wann die Schiffe genau fahren.
Das hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ich dachte, so ein Riesenthema wie Verschiffung und Logistik und über die Weltmeere etc., dass das halt Monate, wenn nicht sogar Jahre vorher irgendwie alles durchstrukturiert ist. Welche Schiffe wann, was genau drauf ist, das kann man dann ja auch, ne, das kommt dann später, ne? Aber dass man zumindest diese ganze Logistik Jahre vorher irgendwie geplant hat. So, ich meine, einen Flug kannst du auch in 6 Monaten vorher buchen oder so.
Ja, ich verstehe es auch gar nicht, weil ich denke auch nicht, dass die immer unterschiedlich fahren zu unterschiedlichen Zeiten. Es gibt auch irgendwie auch festgelegte Routen. Aber hey, wir sind nicht im Logistik-Game drin, ne? Also wird es irgendwelche Regeln für geben, beziehungsweise wird es da Erklärungen auch geben dafür. Und von daher, ja, waren wir dann erstmal mit der Situation einfach beschäftigt, okay, wir sind zu früh dran.
Ja, ist vielleicht auch so der Faktor, dass man selber so in der Situation ist, okay, wir wollen unser Auto nach Neuseeland verschiffen. Für uns ist das ein Riesenthema, also muss man das auch vorher machen. Und für die ist halt einfach, okay, ein Schiff fährt halt.
Genau.
Genau. Was waren dann so die ersten Schritte? Du hast eben schon gesagt, du hast dann erstmal angefangen, Unternehmen rauszusuchen, die anzuschreiben, und dann hast du Angebote eingeholt, richtig?
Genau, dann habe ich halt einfach gesagt, okay, wir wollen von Deutschland nach Neuseeland. Was sind denn überhaupt die möglichen Häfen, von denen es überhaupt geht? Was kostet es, wenn wir es theoretisch machen? Wie lange dauert es? Haben wir auch keine Ahnung, wie lange dauert so eine Reise. Genau, und dann kamen natürlich die verschiedenen Antworten, und ja, da muss man einfach abwarten, okay, was passt einem, was passt nicht.
Genau, am Ende haben wir uns dann entschieden, von Hamburg zu verschiffen bis nach Tauranga. Tauranga liegt so, ja, ich glaube, 4 Autostunden entfernt von Auckland, also südlich von Auckland. Und das war dann so unsere gewählte Strecke. Ob das die beste war, werden wir nie herausfinden.
Genau, werden wir nie herausfinden. Es hieß dann so ein bisschen, ja, Tauranga ist entspannter zu verschiffen als Auckland. Das wurde halt gesagt, also entspannter vom Preis her auch irgendwie. Ob es nachher wirklich so war, werden wir auch wahrscheinlich nicht herausfinden.
Genau. Aber die spannendste Frage ist natürlich, okay, wir haben das dann alles irgendwie schon so angestoßen, aber wann stand es denn tatsächlich fest, dass es klappt?
Ich würde sagen, keine Woche vorher.
Das ist, wenn man sich das überlegt, ey, das ist so krass, ne? Wir saßen so auf heißen Kohlen und mussten ja dann auch Flüge buchen. Und ja, ne, für uns war das ja voll das Riesending. Und bis eine Woche vorher stand nicht fest, dass es tatsächlich klappt.
Ja, alles irgendwie komplett durcheinander, unorganisiert.
Ja, aber am Ende hatten wir dann 3 Firmen, die das grundsätzlich erstmal mit uns gemacht hätten, ne?
Genau, das hat sich dann so ab Anfang, Mitte... ja, im Januar hat sich das irgendwann rauskristallisiert, die Firmen, dass die wirklich spannend sind. Und dann haben wir natürlich sondiert, okay, wann fahren die denn? Wie sind die Preisunterschiede? Genau, das war einfach dann so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, die in die engere Auswahl zu nehmen und dann sich zwischen denen natürlich auch noch zu entscheiden.
Ja, auch so ein bisschen die Zuverlässigkeit, ne? Also da gehen wir gleich bestimmt auch nochmal ein bisschen tiefer in das Thema, aber... der ein oder andere war vielleicht ein bisschen zuverlässiger als der andere.
Absolut.
Okay, eine spannende Frage ist natürlich auch, was für Dokumente haben wir dafür gebraucht?
Ganz wichtig, das Carnet de Passage vom ADAC ausgestellt.
Genau, das hat uns wirklich das Leben erleichtert. Das ist ja eine Art Zolldokument, was garantiert, dass du das Auto auch wieder ausführst. Und dadurch wird der Prozess viel, viel einfacher, weil du dadurch das Fahrzeug nicht wirklich richtig in das Land importierst, sondern nur temporär und dadurch natürlich auch ganz andere Regeln gelten. Und ja, ich glaube, wenn wir den richtig importiert hätten, musst du auf der einen Seite ja Zollgebühren zahlen. Und ich weiß auch nicht, ob man das Auto dann teilweise hätte noch umrüsten müssen, irgendwie wegen Lenkrad auf der falschen Seite und solche Sachen. Also da hatten wir wirklich das Glück, dass das uns wirklich viel geholfen hat. Da mussten wir eine Sicherheit hinterlegen. Das heißt, wenn du das Auto dann nicht wieder ausführst, dann wird davon sozusagen die Zollgebühren gezahlt. Aber ja, super wichtiges Dokument. Und für den Kanäle-Passage brauchten wir auch ein Wertgutachten.
Genau, das haben wir dann auch noch erstellen lassen. Wie viel ist überhaupt das Auto mit den ganzen Gegenständen im Auto wert?
Genau, das ist ja auch ganz spannend, weil es ja ein Selbstausbau ist, ne? Das ist jetzt nicht, dass du da irgendwie die Händlerrechnung einreichen kannst von so einem fertig ausgebauten Wohnmobil, sondern wir mussten da nochmal, ich glaube, wir haben das online gemacht, ne? Und dann mit Bilder zuschicken etc. Da wurde uns dann ein Wertgutachten ausgestellt.
Genau, auch sehr wichtig für das Kanäle dann eben.
Genau, ich glaube, das war's grob. Also weitere Dokumente haben wir tatsächlich nicht gebraucht.
Also Kanäle Passage, absoluter Gamechanger für jeden, der im Prinzip ein Auto irgendwohin exportieren möchte.
Absolut. Okay, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Es ist einfach so ein umfangreiches Thema und das alles in eine Folge zu packen, ich glaube, das wird einfach zu lang, oder was sagst du?
Ja, lass uns das gerne teilen.
Okay, und dann würde ich sagen, wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann hinterlasst auf jeden Fall eine Bewertung, abonniert den Podcast und hört auf jeden Fall nächste Woche für den zweiten Teil rein.
Genau, macht's gut, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, ciao.
Tschüss.
Ja, zwei im Van, der Weg ist frei. Das Abenteuer ruft, wir sind dabei. Ehrlich, direkt, kein Zweifel mehr. Von hier bis ans Ziel, immer weiter, immer mehr. Was uns bewegt, das teilen wir hier. Zwei im Van, das sind wir. Ja. Yeah.